Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Zahnmedizin Up to Date. Heute mit dem Beitrag Behandlungskonzept von Kindern in Sedierung oder Vollnarkose von Verena Birkle. Einleitung.
Die erfolgreiche zahnärztliche Behandlung von Kindern steht und fällt mit einer guten Schmerzkontrolle und Verhaltensführung. Bei der Wahl der Methode ist zu berücksichtigen, wie alt das Kind ist, welche Vorerfahrungen es hat, wie viele kariöse Läsionen vorliegen, ob bereits Schmerzen bestehen, wie der allgemeine Gesundheitszustand ist, sowie die Ausstattung und Möglichkeiten in der jeweiligen Praxis.
Kariesprävalenz.
Die Karies bei Kindern und Jugendlichen ist in den meisten europäischen Regionen in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Gleichzeitig konnte man aber eine Polarisierung der Karies feststellen, häufig vergesellschaftet mit einer sozialen Komponente. Das bedeutet, viele Kinder haben wenig Karies und damit wenig Behandlungsbedarf. Demgegenüber stehen einige wenige Kinder mit viel Karies und einem entsprechend hohen Behandlungsbedarf. Während die meisten Kinder der ersten Gruppe sich mit etwas Geduld und den entsprechenden Techniken zur Verhaltensführung mit Lokalanästhesie behandeln lassen, ist das bei Kindern der zweiten Gruppe oft nicht möglich. Häufig handelt es sich um kleine Kinder mit einem frühen Behandlungsbedarf, zum Beispiel aufgrund einer Early Childhood Karies.
Merke: Je mehr Karies die Kinder haben und je jünger sie dabei sind, desto höher der Bedarf für Sedierung und Narkosen. Unversorgte Milchzahnkaries.
Außerdem ist festzustellen, dass eine große Anzahl der kariösen Läsionen im Milchgebiss gar nicht behandelt werden, auch wenn es hinsichtlich der angewandten Technik in den letzten Jahren einige Verbesserungen zum Positiven gegeben hat. Eine Erhebung der Koordinationsstelle Zahngesundheit des Österreichischen Bundesinstituts für Gesundheitswesen aus dem Jahr 2006 zeigte, dass bei der Gruppe der 6-Jährigen in Wien bereits 50% der Kinder Karies haben, die zu 70% nicht versorgt ist.
Rolle der Angst.
Ein Hauptgrund für Beschwerden von Seiten der Eltern ist, dass ein Zahnarzt keine oder nur unzureichende Schmerzkontrolle bei der Behandlung des Kindes vorgenommen hat oder wenig einfühlsam und geduldig war, was in weiterer Folge zu sogenanntem unkooperativen Verhalten oder Zahnarztangst geführt hat. Manchmal wird jedoch auch die Angst von Eltern oder anderen Bezugspersonen bewusst oder unbewusst auf das Kind übertragen. Frühe Schmerz- und Angsterfahrungen bei Kindern können zu einer dauerhaft gesteigerten Schmerzempfindlichkeit führen. Es ist daher sinnvoll, mit den entsprechenden Maßnahmen eine geeignete Schmerz- und Angstprävention zu betreiben.
Die Wahrnehmung von Schmerzen durch Kinder.
Der kindliche Organismus verfügt bereits sehr früh über alle Mechanismen der Schmerzempfindung, aber nur über eine unzureichende körpereigene Schmerzabwehr. Der Umgang mit Schmerzen und die Differenzierung zwischen tatsächlichen Schmerzen oder lediglich unangenehmen Empfindungen muss erst gelernt werden. Daher ist die Anxiolyse von zentraler Bedeutung. Angst oder Schmerzen können dann zu einem Behandlungsabbruch führen und damit eine unbefriedigende Situation für alle Beteiligten herbeiführen. Viele Untersuchungen haben gezeigt, dass schmerzhafte Erfahrungen beim Zahnarzt in der Kindheit die bedeutendsten Faktoren sind, die später zu einer Zahnarztangst oder Phobie führen. Wie Schmerzen wahrgenommen werden und die Reaktion darauf wird von einer Reihe von Faktoren beeinflusst. So prägen etwa Erlebnisse oder Erfahrungen von Eltern, Geschwistern oder Freunden die Schmerzwahrnehmung eines Kindes. Auch das Geschlecht, die Kultur, die Persönlichkeit, das soziale Umfeld und natürlich das Alter haben einen Einfluss. Jungen und Mädchen etwa sind wahrscheinlich gleich sensibel, drücken ihr Empfinden aber anders aus.
Psyche des Kindes.
Um festzulegen, welches Kind eine Sedierung oder Narkose braucht oder welches Kind mit reiner Verhaltensführung behandelt werden kann, muss man sich zunächst etwas mit der kindlichen Entwicklung und Psyche auseinandersetzen. Trotz aller äußeren Einflüsse und persönlicher Unterschiede gibt es in der kindlichen Entwicklung einige definierte Phasen der Entwicklung und der Schmerzwahrnehmung.
Merke: Eine gute zahnärztliche Behandlung von Kindern ist nur mit entsprechender Schmerz- und Angstkontrolle möglich. Negative Erfahrungen in diesem Alter sind prägend. Die Methoden der Angst- und Schmerzkontrolle. Formen der Angst. Dental 4. Bei Dental 4 handelt es sich um Furcht bzw. um eine normale Reaktion auf eine unbekannte Situation. Dental Anxiety. Dental Anxiety ist Angst, eher unspezifisch und nicht auf bestimmte Personen oder Instrumente bezogen. Hierbei handelt es sich um eine abnormale Reaktion. Dental Phobia. Bei der Dentalphobia schließlich spricht man von einer schweren abnormalen Reaktion, die zur Vermeidung der Situation führt.
Im englischen Sprachgebrauch werden mehrere Formen der Angst unterschieden. Vor Behandlungsbeginn sollte daher geklärt werden: a. Welche spezifische Angst vorliegt, zum Beispiel auf bestimmte Instrumente wie Spritze oder Bohrer oder auf unbekannte Personen, unbekannte Situationen. B. Welche Ursache die Angst hat, negative Erfahrungen, Erzählungen anderer. In Abhängigkeit vom Alter, der Größe des Befundes, bereits bestehender Schmerzsymptomatik und Ausmaß der Angst oder Furcht können unterschiedliche Behandlungstechniken eingesetzt werden, wobei grundsätzlich die nicht-medikamentösen Verfahren, wie zum Beispiel Hypnose, und die medikamentösen Verfahren, wie Sedierung oder Allgemeinanästhesie, unterschieden werden. Die nachfolgend beschriebenen Methoden können dabei einzeln oder in Kombination angewendet werden.
Merke: Man unterscheidet nicht-medikamentöse von medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten. Die meisten Kinder sind mit entsprechender Verhaltensführung und Lokalanästhesie behandelbar. Erfahrungswerte aus der Praxis.
In der Praxis der Autoren verhält sich die Verteilung der einzelnen Methoden in einer durchschnittlichen Woche wie folgt. Von 246 behandelten Kindern erhielten 189 eine Behandlung mit Verhaltensführung und Lokalanästhesie, 34 eine Behandlung unter Lachgasanalgesie in Kombination mit Lokalanästhesie. 9 Kinder erhielten eine orale oder rektale Sedierung mit Midazolam, ebenfalls in Verbindung mit Lokalanästhesie, und 14 Kinder schließlich wurden in Intubationsnarkose behandelt. Dies bezieht sich auf eine Patientenklientel von 0 bis 12 Jahren.
Lokalanästhesie.
Aus oben genannten Zahlen wird ersichtlich, dass die Lokalanästhesie die Standardmethode zur Schmerzausschaltung in der zahnärztlichen Behandlung von Kindern und Jugendlichen ist. Grundsätzlich unterscheidet sie sich nicht von der Lokalanästhesie bei Erwachsenen. Es gibt jedoch einige Punkte zu beachten, die sich aufgrund der anderen Anatomie bzw. des Verhaltensmusters von Kindern ergeben.
Oberflächenanästhesie.
Da Kinder häufig Angst vor Nadeln haben oder es beim Einstich zu Abwehrreaktionen kommen kann, empfiehlt sich die Anwendung eines Oberflächenanästhetikums. Dieses wird als Spray, Gel oder Lösung angeboten. Inhaltsstoff ist meist Benzokain, 20%. Die Darreichungsform als Gel hat sich in der Kinderbehandlung bewährt.
Technik der Lokalanästhesie.
Es gibt keine spezielle Einspritztechnik für Kinder, jedoch gibt es einige Besonderheiten im Vergleich zu Erwachsenen.
Oberkiefer.
Hier ist die bukale Infiltration die Technik der Wahl. Im Gegensatz zur Erwachsenenbehandlung kann es jedoch gerade hier zu einer unzureichenden Anästhesie der Milchmolaren kommen, da der tiefe Ansatz des Jochbogens die Penetration der Anästhesielösung verhindern kann. Um eine palatinale Anästhesie zu erreichen, wird nach erfolgter bukaler Infiltration durch die Papille injiziert, bis eine Anämie der Gaumenschleimhaut beobachtet werden kann. Dies erspart die oft schmerzhafte palatinale Injektion.
Unterkiefer.
Auch hier ist bis etwa zum Durchbruch der 6-Jahr-Molaren die Infiltration für die meisten Behandlungen ausreichend. Die Anästhesie der lingualen Gingiva wird entsprechend der Technik im Oberkiefer durch Injektion durch die Papille erreicht. Die Leitungsanästhesie ist nur für längere oder umfangreichere Behandlungen indiziert.
Ablenkung.
Sehr hilfreich ist es, die kleinen Patienten bei der Anästhesie entsprechend abzulenken. Gleichzeitig sollte die Assistenz das Kind so sichern, dass ein eventuelles Hochgreifen verhindert werden kann. Neben normalen Einmalspritzen oder Karpulensystemen hat sich in der Kinderzahnheilkunde auch die Verwendung eines Cytoject bewährt. Dieser hat den Vorteil, dass er nicht gleich als Spritze erkannt wird. Außerdem führt die intraligamentäre Anästhesie zu weniger Beeinträchtigung der Weichgewebe. Zudem gibt es noch andere Alternativen, wie etwa die computergesteuerte Lokalanästhesie mit dem Wandgerät.
Kontraindikationen zur Lokalanästhesie. Sehr junge, präkooperative Kinder, die noch nicht zwischen Druck und Schmerz unterscheiden können. Kinder mit mentaler und physischer Beeinträchtigung, die nicht in der Lage sind zu kooperieren. Zu lange Behandlungen, zu schwierige Behandlungen. Akute Infektionen, die die Wirkung des Lokalanästhetikums beeinträchtigen. Tipp:
Sprays oder Lösungen sind schwierig zu dosieren und schmecken nicht gut. Daher empfiehlt sich in der Kinderbehandlung Gel. Dieses Gel sollte gezielt und punktuell mittels Wattestäbchen auf die getrocknete Gingiva für 2 Minuten aufgebracht werden. Es ist wichtig, nur eine geringe Menge des Oberflächenanästhetikums aufzubringen, da eine hohe Konzentration des aktiven Wirkstoffs vorliegt und es zu einer raschen Absorption durch die Mucosa kommt.
Komplikationen.
Zu den häufigsten Komplikationen der Lokalanästhesie bei Kindern gehören Bisswunden der Unterlippe. Es ist daher essentiell, die Eltern über diese Gefahr aufzuklären. Ein gutes Hilfsmittel ist es zum Beispiel, den Kindern nach der Behandlung einen Tupfer oder eine Watterolle zum Aufbeißen mitzugeben, um Verletzungen der Lippe zu vermeiden. Insgesamt sollte immer bedacht werden, dass die Schmerzkontrolle mit Lokalanästhesie auch im Milchgebiss oft inadäquat ist. Eine Untersuchung von Nakai hat beispielsweise ergeben, dass bei immerhin 11,6% der behandelten Kinder keine ausreichende Schmerzausschaltung erreicht worden war. Dies war umso wahrscheinlicher, je ängstlicher die Kinder bereits vor der Behandlung waren, wenn sie bereits eine Schmerzsymptomatik aufwiesen oder wenn größere Behandlungen wie Wurzelbehandlungen oder Extraktionen vorgenommen wurden.
Merke: Bei Kindern kann bis zum Durchbruch der 6-Jahr-Molaren auch im Unterkiefer mit Infiltrationsanästhesie gearbeitet werden. Kave: Die Menge des verwendeten Oberflächenanästhetikums ist in die Menge des insgesamt verwendeten Lokalanästhetikums einzurechnen. Verhaltensführung:
Das Schönste an der Kinderbehandlung ist es sicherlich, das Vertrauen eines Kindes zu gewinnen und die nötigen Behandlungen möglichst problemlos mit einem glücklichen Kind und zufriedenen Eltern durchführen zu können. Im günstigsten Fall kommt ein Kind zuerst nicht mit Schmerzen in die Sprechstunde, sondern lediglich zur Kontrolle und kann langsam und spielerisch an die Behandlungssituation herangeführt werden. Auf diese Weise soll eine langfristige Vertrauensbasis sowohl zum Kind als auch zu den Eltern aufgebaut werden. Nur so kann auch die Kooperation gesichert werden.
Ziele:
Die Ziele der Verhaltensführung sind: Negatives Verhalten soll durch positives, kooperatives Verhalten ersetzt werden. Das Angstlevel soll gesenkt werden. Die Fähigkeit des Kindes, mit unangenehmen Situationen adäquat umzugehen, soll gefördert werden.
Latent Inhibition Theory:
Die sogenannte Latent Inhibition Theory besagt, dass eine Reihe von positiven Erfahrungen als Abwehr gegen negative Assoziationen oder Phobien gelten kann. Das bedeutet zum Beispiel, dass der Erstbesuch eines Kindes lediglich einen Befund, keinesfalls jedoch eine invasive Behandlung beinhalten sollte. Dies kann dabei helfen, mit späteren Behandlungen besser klarzukommen. Eine Ausnahme stellen natürlich Schmerzbehandlungen dar, bei denen sofort gehandelt werden muss.
Voraussetzungen:
Es gibt einige allgemeingültige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Verhaltensführung und Behandlung von Kindern.
Techniken:
Es gibt verschiedene Möglichkeiten und Techniken der Verhaltensführung.
Schrittweise Desensibilisierung:
Bei der schrittweisen Desensibilisierung wird das Kind langsam immer ein Stückchen weiter an die Behandlung herangeführt, wie bei einer Treppe, die man nach oben steigt. Bei Bedarf kann man auch einige Stufen zurückgehen und weiter unten wieder anfangen. Weiterhin gibt es die Möglichkeit des Modelllernens, das heißt, andere kooperative Kinder, Geschwister, aber auch Puppen etc. dienen als Anschauungsmodelle bzw. positive Beispiele.
Tell, Show, Do.
Eine der wichtigsten und bekanntesten Techniken der Verhaltensführung ist die sogenannte Tell-Show-Do-Technik. Dabei werden dem Kind die jeweiligen Schritte zuerst erklärt, dann am Finger demonstriert und schließlich im Mund durchgeführt. Die einzelnen Behandlungen werden vom Leichten zum Schweren gesteigert. So empfiehlt es sich, mit einer Prophylaxe zu beginnen, gefolgt von Versiegelungen, dann kleine Füllungen, große Füllungen, Wurzelbehandlungen, Kinderkronen und erst ganz am Schluss Extraktionen. Diese Maßnahmen können durch die sogenannte Konditionierung ergänzt werden, das heißt, es wird mit positiven oder negativen Verstärkern gearbeitet. Positive Verstärker in Form von Lob oder Belohnung werden eingesetzt, sobald das erwünschte Verhalten an den Tag gelegt wird. Negative Verstärker dagegen bedeuten das Wegfallen eines unangenehmen Reizes, sobald das gewünschte Verhalten erreicht wird. Dies wird vor allem bei größeren Kindern angewendet und erfordert unbedingt das Einverständnis der Eltern. So können etwa bei unangemessen unkooperativem Verhalten die Eltern aus dem Zimmer geschickt werden und werden erst dann wieder hereingeholt, wenn das erwünschte Verhalten gezeigt wird.
Hypnose:
Zahnärztliche Hypnose kann bei Kindern ebenso wie bei ängstlichen Erwachsenen eingesetzt werden.
Merke: Durch die zahnmedizinische Hypnose wird der Patient in einen Trancezustand versetzt, indem er sich auf angenehme Vorstellungsbilder konzentriert.
Das oberste Ziel der zahnärztlichen Hypnose ist ein angstfreier und entspannter Patient, der gerne zur Behandlung kommt. Eltern sollten vorab informiert werden, wie sie sich während der Behandlung verhalten sollen.
Yes, Seth.
Hilfreich ist es auch, die Einwilligung des Kindes für Dinge einzuholen, die mit Ja beantwortet werden müssen, also ein sogenanntes Yes-Set aufzustellen. Ein Klassiker ist die Frage, ist es in Ordnung für dich, wenn wir jetzt gleich fertig sind?
Konfusionstechnik.
Alle Behandlungsschritte sollen begründet werden, wobei es keine Rolle spielt, ob diese Begründung tatsächlich logisch ist. Eine logische Begründung wäre, mach bitte den Mund auf, damit ich den Zahn besser sehen kann. Die unlogische Begründung wäre zum Beispiel, mach bitte den Mund auf, weil heute so schönes Wetter ist. Bei solchen unlogischen oder pseudologischen Sätzen spricht man auch von Konfusionstechnik, da das Unterbewusstsein damit beschäftigt ist, nach einem Sinn für das Gesagte zu suchen und so von der eigentlichen Behandlungssituation abgelenkt wird.
Merke: Wichtig ist es, während der gesamten Sitzung immer den Körperkontakt zum Kind aufrechtzuerhalten.
Eine sehr einfache Möglichkeit der Ablenkung besteht auch darin, Musik oder Hörspiele über Kopfhörer einzuspielen oder noch besser, einen Deckenfernseher anzubringen. Die Art der Kommunikation und Verhaltensführung muss an das Alter und die mentale Fähigkeit eines Kindes angepasst werden. Dabei ist die nonverbale Kommunikation genauso wichtig wie die verbale Kommunikation.
Medikamentöse Verhaltensführung.
Die meisten Behandlungen bei Kindern sind mit Hilfe der oben beschriebenen Maßnahmen der Verhaltensführung und Hypnose, ergänzt durch entsprechende Lokalanästhesie, durchzuführen. Leider ist es jedoch so, dass auch die beste Verhaltensführung oder Schmerzkontrolle nicht immer zum gewünschten Erfolg führt oder von vornherein nicht möglich ist, weil etwa das Kind zu klein ist oder in seinen geistigen oder körperlichen Möglichkeiten beeinträchtigt ist. In diesem Fall kommen die Möglichkeiten der medikamentösen Verhaltensführung zum Tragen, nämlich die Lachgasanalgesie, die Sedierung und schließlich die Intubationsnarkose. Welche Möglichkeit nun für das jeweilige Kind am besten geeignet ist, hängt von einer Reihe von Faktoren ab. Dabei gibt es keine fixen Regeln, sondern jedes Kind und jede Situation muss individuell betrachtet und behandelt werden. Die wichtigsten entscheidungsgebenden Faktoren sind Alter des Kindes, Ausmaß der Behandlung, bereits bestehende Schmerzen, Abszesse oder Schwellungen, zu erwartende Behandlungsangst bzw. die Erfahrung über vorangegangene Behandlungsversuche, allgemeine Gesundheit des Kindes.
Sedierung.
Die Durchführung einer Analgosedierung für diagnostische und therapeutische Zwecke im Kindes- und Jugendalter wurde durch die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin genau geregelt. Die Maßnahmen der Verhaltensführung und die Lokalanästhesie fließen automatisch auch in die Sedierung mit ein. Es ist also keine Entweder-oder-Entscheidung, sondern ein Auch. Vor einer Sedierung ist eine sorgfältige medizinische Anamnese und gegebenenfalls Voruntersuchung beim Kinderarzt notwendig, sowie eine ausführliche Aufklärung der Eltern über Risiken, Nebenwirkungen und Behandlungsalternativen.
Vorteile.
Die Behandlung unter Sedierung hat für den Behandler den Vorteil, im Zweifelsfall eine qualitativ bessere Arbeit leisten zu können als an einem unruhigen Kind. Für den kleinen Patienten hat sie den Vorteil, dass er angstfrei behandelt werden kann, was auch die Schmerzkontrolle effektiver macht.
Stadien der Sedierung.
Die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin hat die Stadien einer Sedierung einheitlich definiert. Grad 1: Minimale Sedierung. Das Kind ist erweckbar durch akustische Reize, hat volle Atemwegskontrolle und uneingeschränkte Spontanatmung. Grad 2: Moderate Sedierung. Die Schutzreflexe sind erhalten, es besteht volle Atemwegskontrolle, Erweckbarkeit durch taktile und akustische Reize. Grad 3: Tiefe Sedierung. Die Spontanatmung und die Schutzreflexe sind häufig eingeschränkt, eine Atemwegssicherung kann erforderlich werden, keine unmittelbare Erweckbarkeit. Grad 4: Allgemeinanästhesie. In einer Allgemeinanästhesie sind Bewusstsein und Schmerzwahrnehmung vollständig aufgehoben, die Schutzreflexe erloschen. Die Atemwege müssen immer gesichert werden.
Merke: Bei den ersten beiden Stadien wird im angloamerikanischen Raum von der Conscious Sedation gesprochen, andernfalls von der Deep Sedation.
Die Grenzen zwischen allen Stadien der Sedierung sind fließend. Eine oberflächliche Sedierung ist theoretisch auch durch einen gut ausgebildeten Zahnarzt samt Team und einer entsprechend eingerichteten Praxis alleine durchführbar. Da aber eine moderate Sedierung jederzeit in eine tiefe Sedierung übergehen kann, ist es unabdingbar, mit einem kindererfahrenen Anästhesieteam zusammenzuarbeiten, um eine adäquate Überwachung zu gewährleisten und jederzeit erforderliche Notfallmaßnahmen an einem adäquat ausgestatteten Arbeitsplatz einleiten zu können.
Conscious Sedation.
In der Kinderzahnheilkunde werden mehrere Formen der Sedierung angewendet. In der Regel wird eine Conscious Sedation durchgeführt. Dies geschieht hierzulande entweder mit Lachgas oder Midazolam. Die grundsätzliche Organisation der Sedierung in der Praxis sollte nach standardisierten Regeln vorgehen und entsprechend dokumentiert werden. Alle Patienten für ambulante Sedierungen sollten den ASA-Klassen 1 oder 2 entsprechen.
Kave. Die Übergänge zwischen den einzelnen Stadien der Sedierung sind fließend. Eine oberflächliche Sedierung kann jederzeit in eine tiefe Sedierung übergehen, weshalb ein Anästhesieteam mit Kindererfahrung in der Praxis anwesend sein sollte. Lachgasanalgesie.
Bei Lachgas handelt es sich um ein Inhalationsanästhetikum. Lachgas entspricht Stickoxidul oder englisch Nitrous Oxide. Unter Inhalationssedierung wird die Analgosedierung per Inhalationen mit Lachgas und Sauerstoff verstanden.
Pharmakologie.
Lachgas ist farblos und leicht süßlich riechend. Sein spezifisches Gewicht ist höher als das von Luft, weshalb es primär am Boden zu finden ist. Durch den Blut-Gas-Verteilungskoeffizient von 0,47 kommt es zu einer raschen Blutsättigung und zu einer ebenso raschen Abatmung. Lachgas hat eine schwache hypnotische und eine mäßige analgetische Wirkung. Außerdem wirkt es euphorisierend und senkt den Würgereflex. Es flutet schnell an und ab und ist daher gut steuerbar. Es hat nur geringe kardiozirkulatorische und respiratorische Nebenwirkungen. Eine wesentliche Nebenwirkung von Lachgas ist jedoch die Inaktivierung von Vitamin B12. Dies ist vor allem zu Beginn einer Schwangerschaft wichtig. Daher sollte sowohl in Bezug auf das Personal als auch auf begleitende Mütter immer auf eine gute Belüftung geachtet werden. Wegen seiner Wirkung als Suchtgift sowie aus umwelttechnischen Gründen ist Lachgas umstritten. Bei Dauerexposition oder Missbrauch kann es zu Schäden wie peripheren Parästhesien, Gedächtnisschwäche oder auch verminderter Fertilität und Frühaborten kommen. Daher ist bei Anwendung in der Praxis unbedingt auf eine gute Absaugung zu achten.
Indikationen.
Die Anwendung von Lachgas stellt eine gute Unterstützung bei der Behandlung von ängstlichen und nervösen Patienten dar und wird bereits seit über 150 Jahren für die Narkose- und Schmerzbehandlung eingesetzt. In Ländern wie etwa den USA wird die Inhalationssedierung mit Lachgas regelmäßig bei Kindern und Erwachsenen eingesetzt, während sie hierzulande nur in wenigen speziellen Praxen angeboten wird. Sie ist als Ergänzung der oben beschriebenen verhaltensführenden Maßnahmen zu sehen. Obwohl es zu einer gedämpften Schmerzwahrnehmung kommt, ist dennoch eine Lokalanästhesie für all jene Maßnahmen nötig, die sonst auch unter Lokalanästhesie behandelt würden, also tiefe Füllungen, Wurzelbehandlungen, Extraktionen etc. In der Kinderzahnheilbehandlung ist die Inhalationssedierung mit einem Lachgas-Sauerstoff-Gemisch bei gesunden, ängstlichen Kindern ab etwa 4 Jahren indiziert, da eine gewisse Kooperation gegeben sein muss. Eine weitere Indikation ist die Behandlung von Kindern mit MIH der 6-Jahr-Molaren. Diese sind oft mit Lokalanästhesie alleine nicht behandelbar, in Kombination mit Lachgas wird jedoch eine gute Schmerzkontrolle erzielt. Bei Überdosierung kann es zu Schwindel und Erbrechen kommen. Manche, vor allem ältere Kinder, empfinden die gewisse Benommenheit während der Lachgasinhalation auch als unangenehm. Dies macht sich häufig durch eine vermehrte Unruhe der Beine bemerkbar, nachdem das Kind bei einer geringeren Dosierung merklich ruhiger war. Die Wirkung von Lachgas darf jedoch nicht überschätzt werden. Ist ein Kind so ängstlich, dass es die Nasenmaske nicht aufsetzt, kann die Behandlung auch nicht erzwungen werden. Kommt es während der Behandlung zu lautem Weinen etc., so muss das Lachgas abgedreht werden, um die Anreicherung in der Raumluft und somit die Dauerbelastung für die Mitarbeiter möglichst gering zu halten.
Voraussetzungen in der Praxis:
Zertifizierte Ausbildung, ausreichend geschultes Personal, Notfallmöglichkeiten vorhanden, entsprechende räumliche Ausstattung, zentrale oder mobile Lachgasanlage mit Reserveflaschen, Narkose, Gasabsaugung und entsprechende Belüftungsmöglichkeiten.
Vorbereitung:
ausreichende Anamnese, Aufklärung inklusive schriftlicher Dokumentation anhand standardisierter Bögen. Abschließend lückenlose Dokumentation über den Verlauf der Behandlung, das Verhalten des Kindes während der Behandlung sowie die Menge und Dauer der Lachgasgabe. Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten.
Ausbildung und Ausstattung.
Zunächst muss eine qualifizierte Ausbildung absolviert werden. In der Regel werden mehrtägige Kurse angeboten, die eine gute Ausbildung über Anwendung, Vor- und Nachteile, Indikationen, Kontraindikationen sowie die nötige Ausrüstung bieten. Nach dieser Ausbildung kann der Zahnarzt das Lachgas auch selbstständig, ohne Anästhesisten, anwenden. Es werden spezielle Geräte für den zahnärztlichen Gebrauch angeboten. Wenn Lachgas in der Praxis zur Anwendung kommen soll, muss zunächst festgelegt werden, ob ein fahrbares oder ein eingebautes System besser ist. Für Behandler, die Lachgas eher selten brauchen werden, reicht ein günstigeres fahrbares Gerät mit kleinen Flaschen aus. Soll Lachgas dagegen häufiger eingesetzt werden, empfiehlt sich der Einbau einer zentralen Anlage durch einen Fachmann. Sowohl Geräte als auch Nasenmasken gibt es von verschiedenen Herstellern. Allen gemeinsam ist, dass Lachgas immer nur in Verbindung mit Sauerstoff und niemals pur abgegeben werden kann. Maximal können 50% Lachgas gegeben werden. Das liegt unterhalb der in der Anästhesie verwendeten Dosierung. Sollte aus irgendeinem Grund die Sauerstoffzufuhr plötzlich ausfallen, wird durch das Gerät automatisch auch die Lachgaszufuhr sofort abgestellt. Zu jeder Zeit der Behandlung kann über einen speziellen Knopf 100% Sauerstoff gegeben werden. Beim Einbau der Anlage ist darauf zu achten, dass eine gute, bodennahe Absaugung eingebaut wird. Die Raumluft sollte 6 bis 8 Mal pro Stunde ausgetauscht und das abgesaugte Lachgas nach draußen geleitet werden.
Vorgehen.
Vor der Anwendung von Lachgas muss die Wirkung sowie mögliche Nebenwirkungen mit den Eltern besprochen werden. Es ist wichtig, die Eltern darüber aufzuklären, dass sie bei einer Erkältung mit verstopfter Nase, Sinusitis oder Otitis media den Termin vorher telefonisch verschieben sollen, da dann die Lachgasanwendung nicht möglich ist. Die Mutter soll das zahnärztliche Team außerdem über eine mögliche Schwangerschaft informieren.
Ablauf einer normalen Lachgassitzung.
Die Anwendung von Lachgas sollte möglichst in der vorangegangenen Sitzung besprochen und kindergerecht erklärt worden sein. Es ist darauf zu achten, dass die Eltern die unterschriebene Einverständniserklärung wieder mitgebracht haben. Nach der Begrüßung darf sich das Kind nun eine Nasenmaske mit der bevorzugten Geruchsrichtung aussuchen. Diese wird an die Schläuche angebracht und so auf der Nase des Kindes platziert, dass sie möglichst dicht abschließt. Die Behandlung ist daher nur in liegender Position möglich. Zunächst bekommt das Kind für 2 bis 3 Minuten reinen Sauerstoff verabreicht. Der sogenannte Flow, also die Liter Sauerstoff pro Minute, werden altersgerecht eingestellt. Für ein Kind von etwa 4 bis 5 Jahren sind 4 bis 5 Liter Sauerstoff pro Minute ausreichend. Erwachsene benötigen 9 bis 11 Liter. Zeitgleich wird das Pulsoximeter am Finger angebracht, um die Sauerstoffsättigung während der Behandlung zu überwachen. Mit dem Kind wird vereinbart, dass ab jetzt nicht mehr gesprochen werden darf. Stattdessen werden Handzeichen, etwa für Pausen, vereinbart. Nach einigen Atemzügen wird das Lachgas langsam dazu titriert. Diese Anflutungszeit kann genutzt werden, um mit der Begleitperson nochmals kurz den Behandlungsplan der Sitzung durchzusprechen. Je nach Verhalten des Kindes reicht meist während der Behandlung ein Verhältnis von Lachgas zu Sauerstoff von 30 zu 70 oder sogar 20 zu 80 aus. Gelegentlich muss zum Einspritzen etwas mehr gegeben werden. Während der Behandlung wird kontinuierlich über die Nasenmaske weiter geatmet. Dies versetzt den Patienten in einen entspannten Zustand, wobei die verbale und nonverbale Kommunikation erhalten bleibt. Kommt es jedoch zu lautem Weinen oder redet ein Kind sehr viel, muss die Lachgaszufuhr im Sinne der Dauerexposition für die Behandler unbedingt abgedreht werden. Die Eltern sollten über diesen Umstand vor der Behandlung aufgeklärt werden. Sinnvoll ist eine Behandlung mit Kofferdamm, da dieser die Kinder zur Nasenatmung zwingt. Am Ende der Behandlung muss für ca. 5 Minuten reiner Sauerstoff gegeben werden. Auf diese Weise wird das Lachgas wieder abgeatmet. Das Kind kann direkt nach der Behandlung in Begleitung eines Erwachsenen aus der Praxis entlassen werden. Obwohl das Lachgas wieder abgeatmet wird, kann der kleine Patient noch etwas benommen sein und sollte noch für etwa eine Stunde unter Beobachtung stehen und nicht alleine am Straßenverkehr teilnehmen. Nach Beendigung der Behandlung sollte der Raum gut durchgelüftet werden. Das Lachgasgerät wird nach jedem Gebrauch desinfiziert. Die Nasen gibt es als Einmalnasen oder wiederverwendbar. Letztere werden in den Thermodesinfektor gegeben. Da Lachgas einen Einfluss auf die Vitamin-B12-Synthese hat, ist es sinnvoll, einen Abstand von etwa einer Woche zur nächsten Behandlungssitzung einzuhalten.
Merke, die Anwendung von Lachgas ist ein sicheres Verfahren für Behandler und Patient bei geeigneter Patientenauswahl, guter Ausbildung und Ausrüstung sowie einer hochwertigen Lüftungs- und Absaugtechnik. Orale Sedierung.
Bei der oberflächlichen oralen Sedierung handelt es sich um eine Form der Sedierung, bei der das Kind wach und ansprechbar bzw. erweckbar ist. Die verbale und nonverbale Kommunikation bleiben erhalten. Eine Atemwegssicherung ist nicht erforderlich.
Pharmakologie.
Für eine Sedierung stehen mehrere Medikamentenklassen zur Verfügung, wie etwa Benzodiazepine, Barbiturate, Neuroleptika, Opioide und andere. Leider gibt es kein ideales Sedativum. Für die oberflächliche Sedierung bei Kindern haben sich hierzulande jedoch die Benzodiazepine, zum Beispiel Midazolam, durchgesetzt. Dabei handelt es sich um ein kurzwirksames Benzodiazepin mit einer Plasma-Halbwertszeit von etwa 1,5 bis 2,5 Stunden. Für Midazolam gibt es außerdem das Antidot Flumazenil, das in der Praxis bei Bedarf griffbereit sein sollte.
Indikationen.
Die Entscheidung, wann ein Kind für eine Sedierung mit Midazolam geeignet ist, trifft letztlich der Anästhesist.
Merke, in der Regel wird bei Kindern unter einem Jahr keine ambulante Sedierung vorgenommen.
Ist das Kind dagegen schon größer und deutlich über 20 Kilo schwer, so kann die Indikation zur oralen Sedierung aufgrund der Dosierung ebenfalls eingeschränkt sein. In einer Studie von Coté aus dem Jahr 2000 wurden 95 Zwischenfälle bei Sedierungen untersucht. Von diesen 95 Zwischenfällen endeten 51 tödlich, davon 32 bei zahnärztlichen Behandlungen. Hauptursache für diese Zwischenfälle war eine mangelnde Überwachung durch Pulsoximetrie sowie eine mangelnde Ausbildung und Fähigkeit bezüglich der zu ergreifenden Notfallmaßnahmen.
Wirkung.
Midazolam wirkt vor allem anxiolytisch und verursacht eine anterograde Amnesie, jedoch keine Analgesie. Die Benzodiazepinwirkung ist abhängig von der GABA-Konzentration am Rezeptor und deren Empfindlichkeit. Hier gibt es große individuelle Unterschiede. Entsprechend unterschiedlich kann die Wirkung am Patienten ausfallen. Typisch gerade bei kleineren Kindern ist eine unerwünschte Enthemmung, die sich in Hyperaktivität äußert und bis zum Behandlungsabbruch führen kann. Des Weiteren kann es zu Übelkeit und Erbrechen kommen. In Abhängigkeit von der Dosis kann es zu Gangunsicherheit, Halluzinationen, Doppelbildern oder auch zu Atemdepression und Atemstillstand führen. Daher muss die Möglichkeit zu sofortigen Notfallmaßnahmen gegeben sein, um bei respiratorischen Zwischenfällen gleich eingreifen zu können. Dazu gehören die Vorhaltung von Sauerstoff, Vorhandensein eines Narkose- oder Beatmungsgeräts, Instrumente zur Atemwegssicherung sowie eine Absaugmöglichkeit.
Merke. Aufgrund der möglichen Nebenwirkungen sollte die Sedierung ebenso wie die Narkose nur durch ein kindererfahrenes Anästhesieteam durchgeführt werden. Als Minimal Monitoring muss die Pulsoximetrie eingesetzt werden.
Midazolam kann oral, rektal, nasal, intravenös oder intramuskulär verabreicht werden. In der Regel wird in der Kinderzahnbehandlung 0,25 Milligramm bis maximal 0,5 Milligramm oral pro Kilogramm Körpergewicht gegeben. Die Maximaldosis beträgt 12 Milligramm. Die orale Gabe ist meist unproblematisch, obwohl manche Kinder aufgrund des bitteren Geschmacks, der auch mit Geschmacksverbesserung schwierig zu verdecken ist, diese Applikationsart verweigern. Die Sedierungstiefe ist nach oraler Gabe nicht gut steuerbar. Die orale Nachdosierung ist wegen möglicher verzögerter Resorption jedoch nicht unproblematisch. Die rektale Gabe funktioniert gerade bei kleineren Kindern recht gut und verspricht in der Regel einen schnelleren Wirkungseintritt. Die Sedierungstiefe ist ebenfalls schlecht steuerbar. Die nasale Gabe wird als sehr unangenehm empfunden. Bei der intravenösen Gabe wäre eine gute Steuerbarkeit gegeben. Es spricht jedoch die Tatsache dagegen, dass hierfür ein Zugang nötig wäre.
Merke. Midazolam wirkt vor allem anxiolytisch und verursacht eine anterograde Amnesie, jedoch keine Analgesie. Voraussetzungen in der Praxis:
Kindererfahrenes Anästhesieteam empfehlenswert. Ausreichend geschultes Personal. Notfallmöglichkeiten vorhanden. Entsprechende räumliche Ausstattung. falls möglich eigenes, etwas abgelegenes Behandlungszimmer, Aufwachraum zur kontrollierten Nachüberwachung, eventuell eigenes ruhiges Wartezimmer.
Vorbereitung.
Ausführliche Anamnese. Aufklärung inklusive schriftlicher Dokumentation anhand standardisierter Bögen. Aufklärung der Eltern über Nüchternheit am Tag der Sedierung. Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten. Abschließend lückenlose Dokumentation über den Verlauf der Behandlung, das Verhalten des Kindes. Während der Behandlung sowie die Menge und Applikationsform des verwendeten Sedierungsmittels.
Vorgehen.
Wird eine Sedierung mit Midazolam geplant, müssen die Eltern ausführlich über mögliche Risiken, Nebenwirkungen und Behandlungsalternativen aufgeklärt werden. Die schriftlichen Behandlungsunterlagen und Dokumente werden in einem Vorgespräch Schritt für Schritt mit den Eltern durchgesprochen und der genaue Ablauf erklärt. Im Idealfall können diese Unterlagen zu Hause durchgelesen werden und müssen zur Behandlung unterschrieben wieder mitgebracht werden. Handelt es sich um eine Akutbehandlung am Tag der Erstvorstellung, müssen die Unterlagen gleich unterschrieben werden. Wichtig ist es, die Eltern über alle möglichen Reaktionen des Kindes aufzuklären. Einige Kinder werden müde und gut behandelbar, bei anderen kann es zu einer paradoxen Reaktion mit heftigen Abwehrreaktionen kommen, was dazu führen kann, dass die Behandlung abgebrochen werden muss. Dies geschieht dann, wenn eine versehentliche Verletzung des Kindes mit zahnärztlichen Instrumenten nicht ausgeschlossen werden kann oder die Gefahr der Aspiration oder des Verschluckens von Kleinteilen besteht. Bei unklarer medizinischer Vorgeschichte oder sehr kleinen Kindern sollten die Patienten immer vor der endgültigen Behandlungsplanung dem Anästhesisten vorgestellt werden. Dieser trägt die Verantwortung und muss letztendlich darüber entscheiden, ob das Risiko vertretbar ist. Vor der Sedierung dürfen die Kinder mindestens 4 Stunden keine feste Nahrung und keine Milch oder Milchprodukte zu sich nehmen. Klare Flüssigkeiten sind bis 2 Stunden vor der Behandlung erlaubt. Im Zweifelsfall ist ein Schmerzkind noch einmal wegzuschicken und später am selben Tag nochmal einzubestellen. Nach rektaler Gabe ist mit einem Wirkungseintritt nach 15 bis 20 Minuten zu rechnen. Bei oraler Gabe kann es etwas länger dauern. In dieser Zeit müssen die Kinder von den Eltern gut überwacht werden, da die Bewegungen nicht mehr koordiniert ablaufen und eine Verletzungsgefahr besteht. Ist der gewünschte Wirkungsgrad erreicht, wird mit der Behandlung begonnen. Durchschnittlich ist mit einer adäquaten Wirkungsdauer für die Behandlung von maximal 20 bis 30 Minuten zu rechnen. Es ist sinnvoll, eine zweite Helferin im Raum zu haben, die notfalls als Springer agiert. Bei einem unruhigen Kind kann die Ersthelferin unmöglich ihren Arbeitsplatz verlassen, falls etwa durch eine Umplanung andere Instrumente und Materialien geholt werden müssen. Aus diesem Grund ist es ebenfalls wichtig, das Zimmer möglichst vorausschauend herzurichten. Die Behandlung muss zusätzlich mit Lokalanästhesie erfolgen, da Midazolam nicht analgetisch wirkt. Die Anwendung von Kofferdamm reduziert die Gefahr einer Fremdkörperaspiration und des Verschluckens von zu viel Wasser bei reduzierten Reflexen erheblich. Außerdem ist gerade bei adhäsiven Versorgungen eine bessere Qualität gewährleistet. Nach einer Sedierung verbleiben die Kinder zur Nachüberwachung noch so lange in der Praxis, bis die Wirkung weitestgehend nachgelassen hat. Sinnvollerweise erfolgt die Fahrt nach Hause mit 2 erwachsenen Begleitpersonen, sodass sich eine auf das Fahren und eine auf das Kind konzentrieren kann. Gelegentlich kann es zu Übelkeit und Erbrechen kommen, weshalb die Eltern Wechselkleidung mitbringen sollten. Bei umfangreichen Behandlungen mit Karies in allen 4 Quadranten ist die Intubationsnarkose in der Regel sinnvoller als multiple Sedierungen.
Merke: Die Sedierung mit oraler Midazolamgabe ist das Mittel der Wahl bei behandlungsunwilligen oder behandlungsunfähigen Kindern mit kleinem Befund. Die Gabe und Überwachung sollte durch einen Anästhesisten erfolgen. Intubationsnarkose.
Die Intubationsnarkose ist ein durch Zufuhr von Narkotika induzierter reversibler Zustand, in dem Operationen bei erloschenem Bewusstsein ohne Schmerzempfindung und ohne Reflexe durchgeführt werden können.
Pharmakologie.
Die Pharmakologie hängt stark davon ab, welche Art der Narkose durchgeführt wird. Dies entscheidet immer der Anästhesist.
Indikation.
Die Indikation für eine Allgemeinanästhesie ist dann gegeben, wenn alle anderen Methoden, also Verhaltensführung, Lokalanästhesie, Lachgas oder orale Sedierung, gescheitert sind oder ein zu großer Behandlungsumfang bei einem zu kleinen Kind besteht. Des Weiteren ist die Indikation gegeben, wenn die Behandlung in Lokalanästhesie nicht sicher schmerzfrei durchgeführt werden könnte, also bei akut entzündlichen Prozessen oder bei chirurgischen Eingriffen.
Voraussetzungen in der Praxis.
Kinderanästhesie erfahrenes Team ist Voraussetzung. Ausreichend geschultes Personal. Notfallbehandlungsmöglichkeiten vorhanden. Entsprechende räumliche Ausstattung. Narkosebehandlungsraum. Aufwachraum zur kontrollierten Nachüberwachung, eventuell eigenes ruhiges Wartezimmer.
Vorbereitung.
Ist die Entscheidung zu einer Sanierung in Intubationsnarkose aufgrund der Vorgeschichte oder des Befundes gefallen, so müssen vorab einige Dinge besprochen werden. Die Vorbereitung zu einer Zahnsanierung in Intubationsnarkose besteht aus: ausreichende Anamnese, vorangegangene Allgemeinanästhesien. Aufklärung der Eltern über die einzelnen Behandlungsmaßnahmen und etwaige Kosten inklusive schriftlicher Dokumentation anhand standardisierter Bögen. Aufklärung der Eltern über Nüchternheit am Tag der Narkose. Vorstellung beim Anästhesisten, dessen Aufklärung und Freigabe. Freigabe des Kinder- oder Hausarztes. Einverständniserklärung beider Erziehungsberechtigten. Lückenlose Dokumentation über den Verlauf der Behandlung, das Verhalten des Kindes während der Behandlung sowie die Menge und Applikationsform des verwendeten Narkosemittels. Elternaufklärung. Ganz wichtig ist es, den Eltern das Vorgehen in der Narkose genau zu erklären, alle Fragen ausführlich zu beantworten und ihr Einverständnis einzuholen. Es ist sinnvoll, dafür standardisierte Aufklärungsbögen für die Praxis zu entwerfen. So kann vermieden werden, dass am Tag der Narkose noch Fragen geklärt werden müssen oder es nach der Einleitung zu Unstimmigkeiten bezüglich der Behandlung kommt.
Merke: Aus zahnärztlicher Sicht gilt grundsätzlich das Alles-oder-Nichts-Prinzip. In der ITN werden immer alle kariösen Läsionen behandelt.
Es ist nicht möglich, nur die wichtigen Zähne zu behandeln, da in diesem Falle bei auftretenden Problemen eventuell eine zweite Narkose nötig wäre. Kompromisse können hier höchstens kurz vor dem Zahnwechsel, das heißt 1 bis 1,5 Jahre vor der zu erwartenden natürlichen Exfoliation, eingegangen werden. Häufig wird etwa eine stark zerstörte Oberkieferfront eher extrahiert als aufwendig saniert. Bei Milchmolaren sollte jedoch aufgrund der wichtigen Platzhalterfunktion in der kieferorthopädischen Stützzone dem Erhalt der Vorzug gegeben werden. Sind in der Vorbereitung Röntgenbilder möglich, kann der Behandlungsplan in der Regel recht genau erstellt werden. Sind keine Röntgenbilder möglich, müssen manchmal Planungen auf Verdacht gemacht werden, typischerweise in Bezug auf Approximalkaries. Es ist aber in jedem Fall sinnvoll, die Eltern vor der Behandlung über alle Möglichkeiten wie Füllungen, Milchzahnwurzelbehandlungen, Stahlkronen, Extraktionen und Lückenhalter aufzuklären. Es hat sich bewährt, dafür Modelle oder Fotografien zur Hand zu haben, um den Eltern anschauliche Beispiele des möglichen Behandlungsergebnisses zeigen zu können. Zudem sollten die Eltern auch über eine mögliche Änderung des Behandlungsplans aufgeklärt werden. So kann es zur Extraktion kommen, wo eigentlich eine Stahlkrone geplant war oder eine Stahlkrone nötig werden, wo lediglich eine Füllung vorgesehen war. Vieles ergibt sich erst während der Karies-Exkavation.
Vorstellung beim Anästhesisten.
Nach der zahnärztlichen Aufklärung folgt die Vorstellung beim Anästhesisten. Es gilt, Vorerkrankungen und mögliche Narkoserisiken zu erkennen und auszuschalten, beziehungsweise alle Fragen und Bedenken der Eltern zu klären, da sich viele Eltern vor den Risiken und Nebenwirkungen einer Narkose fürchten. Wichtig für die Sicherheit des Kindes und für einen reibungslosen Ablauf am Tag der Narkose ist es zudem, die Eltern über die Nahrungskarenz und weitere Verhaltensregeln aufzuklären. Außerdem soll während des Gesprächs schon ein Bezug zum Kind hergestellt werden. Der Narkosearzt entscheidet darüber, ob das Kind ambulant behandelt werden kann. Bei gewissen Vorerkrankungen oder auch bei einem noch zu geringen Gewicht oder Alter des Kindes kann dies in manchen Fällen nicht möglich sein. Solche Kinder müssen an ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung überwiesen werden oder die Behandlung muss noch etwas hinausgezögert werden, falls das möglich ist. Es sollte genug Bedenkzeit bis zur tatsächlichen Behandlung gegeben sein. Etwa 3 bis 4 Tage vor der Narkose werden die Eltern angewiesen, das Kind vom Haus- oder Kinderarzt voruntersuchen zu lassen. Ist das Kind erkältet, muss die Behandlung gegebenenfalls verschoben werden. Die Intubationsnarkose kann ambulant nur an gesunden Kindern der ASA Klasse 1 oder 2 durch ein kindererfahrenes Anästhesieteam durchgeführt werden.
Merke: Aus rechtlicher Sicht ist es wichtig, dass beide Elternteile mit der Narkose einverstanden sind, sofern beide erziehungsberechtigt sind. Aus rechtlichen Gründen ist gerade bei der Vollnarkose auf eine lückenlose Dokumentation zu achten. Ablauf der ITN.
In der Regel werden 3 bis 4 Narkosetermine hintereinander pro Narkosetag vergeben. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die kleineren Kinder die frühen Termine bekommen, damit sie nicht so lange nüchtern gehalten werden müssen.
Vorgespräch mit den Eltern und Sedierung.
Im Vorgespräch wurden den Eltern alle Verhaltensmaßregeln genau erklärt. Diese werden am Narkosetag nochmals abgefragt. Waren die Eltern mit dem Kind beim Kinderarzt und haben sie alle erforderlichen Unterlagen ausgefüllt und unterschrieben dabei? Ist das Kind nüchtern? Gibt es noch Fragen? Je nach Alter und Kooperationsbereitschaft des Kindes wird, falls nötig, Dormicum zur Vorbehandlung gegeben. Die Eltern dürfen bis zum Einschlafen bei ihrem Kind bleiben. Wichtig ist es, sie darauf vorzubereiten, dass die Medikamente sehr schnell wirken. Viele Eltern erschrecken sonst.
Intubation.
Sobald das Kind schläft, werden die Eltern von der Helferin zurück ins Wartezimmer geführt, während der Anästhesist und sein Team nasal intubieren. Diese Zeit wird vom Zahnarzt genutzt, um noch ein letztes Vorgespräch mit den Eltern zu führen. Ist die Einleitung beendet, wird zuerst eine Rachentamponade eingebracht, um ein Aspirieren von Kleinteilen zu verhindern. Anschließend werden, falls nötig, Röntgenbilder angefertigt und eine Zahnreinigung durchgeführt.
Sanierung.
Die Sanierung erfolgt sinnvollerweise quadrantenweise unter Kofferdammisolierung. Bei der Therapie muss grundsätzlich darauf geachtet werden, keine unsicheren Behandlungen durchzuführen, die in absehbarer Zeit zu einer weiteren Behandlung führen könnten. Hierzu zählen vor allem Wurzelbehandlungen mit längerer Blutungszeit oder sehr tiefe, pulpanahe Füllungen. In solchen Fällen sollte eher die Extraktion und Anfertigung eines Lückenhalters gewählt werden. Als Füllungsmaterialien kommen in der Regel Komposite oder Kompomere zum Einsatz. Nach Wurzelbehandlungen oder bei sehr großflächigen Kavitäten sollte der Stahlkrone der Vorrang gegenüber den Füllungen gegeben werden. Auch bei sehr hohem Kariesrisiko mit zirkulären Entkalkungen an den Molaren ist oft eine Karies-Schutzkrone die bessere Alternative. Bei Extraktionen sollte ein wenig Lokalanästhetikum gegeben werden, um eine geringere Blutung zu haben und die Schmerzen in der Aufwachphase möglichst gering zu halten. Einzelzahnlücken können direkt mit vorgefertigten Platzhaltersystemen versorgt werden. Bei größeren Lücken werden nach Abheilung der Wunden herausnehmbare Lückenhalter durch den Techniker gefertigt. Den Abschluss der Zahnbehandlung bildet die Fluoridierung aller Zähne. Die Narkosezeit sollte 2 Stunden möglichst nicht überschreiten. Daher muss immer der Nutzen des Zahnerhalts gegen die Kosten und die Zeit abgewogen werden. Vor Ende der Narkose bzw. vor dem Entfernen der Rachentamponade muss sorgfältig überprüft werden, ob keine Materialreste oder Fremdkörper in der Mundhöhle verblieben sind, die aspiriert oder verschluckt werden könnten.
Ausleitung und Überwachung.
Nach der Ausleitung wird das Kind in den Aufwachraum verlegt und die Eltern dazu gebeten. Die Nachüberwachung und Entlassung erfolgt durch den Anästhesisten. Der venöse Zugang wird in der ersten Phase noch belassen und das Kind zusätzlich mittels EKG-Monitor überwacht. Es ist wichtig, den Eltern vorher mitzuteilen, dass manche Kinder in der Aufwachphase sehr unruhig sind, dass sich dieser Zustand jedoch von selber legt.
Entlassung.
Die Entlassungskriterien sind dann gegeben, wenn das Kind schmerzfrei ist und schon etwas getrunken hat. Die Eltern wissen, wie sie sich auf der Heimfahrt und zu Hause verhalten sollen und vor allem, wie der weitere Recall verläuft. Daher sollte vor der Entlassung nochmals ein ausführliches Gespräch zur Nachbereitung folgen. Wichtige Ursachen der Karies wie Mundhygiene und Ernährung oder Fläschchenabusus können hierbei besprochen werden. Den Eltern muss klar sein, dass die Zahnsanierung keine Garantie auf gesunde Zähne für die Zukunft ist, sondern dass der erreichte Zustand nur erhalten werden kann, wenn sie ihren Teil dazu beitragen. Es hat sich bewährt, den Eltern das Wichtigste in Kürze schriftlich mitzugeben. Es sollte auch gleich ein Kontrolltermin etwa 6 Wochen später vereinbart werden. Dieser Termin dient jedoch nicht nur der Kontrolle der Füllungen, sondern wird auch zur Remotivation zur effektiven Mundhygiene, zur Ernährungsberatung und zur Desensibilisierung des Kindes genutzt. Im weiteren Verlauf sollten dann vierteljährliche Termine vereinbart werden.
Merke: Nach einer Narkosesanierung ist ein engmaschiger Recall einzuhalten, um das erzielte Ergebnis aufrechtzuerhalten, da häufig ein hohes Kariesrisiko vorliegt. Zusammenfassung:
Winter und Schneller haben in ihrer Untersuchung festgestellt, dass sowohl bei den Eltern von kariesfreien Kindern als auch bei den Eltern von Kariesrisikokindern große Wissenslücken bezüglich der Gesunderhaltung der Zähne bestehen. Am sinnvollsten wäre es also, primär bei der Aufklärung und Prävention anzusetzen, um aufwendige Sanierungen und Schmerzen von vornherein zu vermeiden. Denn der durchschnittliche Sanierungsgrad im Milchgebiss wird mit unter 50% angegeben. Problematisch ist die Situation vor allem dann, wenn bei sehr kleinen Kindern schon sehr früh Karies auftritt. Hier zeigte sich in Untersuchungen, dass diese Kinder beim allgemeinen Zahnarzt weniger häufig behandelt werden als beim Kinderzahnarzt. Die Ursache hierfür ist sicherlich darin zu sehen, dass beim Allgemeinzahnarzt in der Regel die Voraussetzungen für eine Behandlung in Sedierung oder Narkose fehlen und so gerade bei präkooperativen Kleinkindern die adäquaten Behandlungsmöglichkeiten fehlen. Je nach Alter und Befund gibt es verschiedene Möglichkeiten der Zahnsanierung bei Kindern. Diese reichen von der Wachbehandlung unter Lokalanästhesie über die Lachgasanalgesie und orale Sedierung mit Midazolam bis hin zur Intubationsnarkose. Dabei kamen einzelne Studien zu unterschiedlichen Ergebnissen bezüglich der zukünftigen Kooperation für zahnärztliche Behandlungsmaßnahmen der betroffenen Kinder nach den einzelnen Behandlungsmöglichkeiten. Kupitzky und Blumenstrück fanden bei späteren Untersuchungen keine signifikanten Unterschiede bei Kindern, die entweder in Sedierung oder in Narkose behandelt wurden. Peretz und Mitarbeiter kamen zu demselben Ergebnis. Fuhrer und Mitarbeiter fanden dagegen heraus, dass es nach größeren Behandlungen in Intubationsnarkose wahrscheinlicher ist, dass die Kinder bei späteren Kontrollen ein positives Verhalten zeigen, als dies nach einer Conscious Sedation der Fall ist. Umgekehrt kamen Arch und Mitarbeiter zu dem Ergebnis, dass Kinder, die sich für eine Extraktion unter Lachgasanalgesie entschieden hatten, danach weniger ängstlich waren als die Kinder, die sich für die Extraktion in Intubationsnarkose entschieden hatten. In der Wachbehandlung ist es laut Ten Berge entscheidend, die Kinder langsam und schrittweise an die Behandlung heranzuführen, da eine Reihe von positiven Erfahrungen dazu dienen kann, später mit schwierigeren Behandlungen besser umzugehen.
Merke: Das gemeinsame Hauptziel der einzelnen Behandlungsarten ist es jedoch, möglichst schonend eine Schmerzfreiheit für den kleinen Patienten zu erreichen.
Thompson und Morden bestätigten in ihrem erst kürzlich erschienenen Artikel, dass die Sanierung von tief zerstörten Milchgebissen unter Intubationsnarkose nicht nur einen positiven Effekt auf die Zähne und somit das Wohlbefinden des Kindes hat, sondern die ganze Familie davon profitiert. Ein Kind mit dauernder Schmerzbelastung ist immer auch eine Herausforderung und Belastung für den Rest der Familie. Klaassen und Mitarbeiter schreiben ebenfalls, dass die Lebensqualität von Kindern sich nach einer Narkosesanierung verbessert. Allerdings wird betont, dass es anschließend noch einer zusätzlichen Desensibilisierung bedarf, um die bereits bestehende Angst abzubauen. Hierfür können Prophylaxesitzungen dienen. Auf diese Weise werden die Kinder nicht nur an ein positives Zahnarztverhältnis herangeführt, sondern das Kariesrisiko wird gleichzeitig gesenkt. Denn Kakaunaki und Mitarbeiter berichten, dass Kinder, die nach einer Narkosesanierung nicht regelmäßig zur Kontrolle kommen, ein vierfach erhöhtes Risiko haben, eine zweite Narkosesanierung aufgrund von Karies und Schmerzen zu benötigen. In ihrer Untersuchung waren von den in der zweiten Narkosesanierung extrahierten Zähnen zum Zeitpunkt der Erstnarkose 71,9% kariesfrei oder noch nicht durchgebrochen. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass es allein mit einer Sanierung der kariösen Zähne nicht getan ist, sondern dass die Kinder und die gesamte Familie anschließend in ein intensives Prophylaxeprogramm eingebunden werden müssen, um das erzielte Ergebnis auch dauerhaft zu erhalten.
Merke: Ein intensives Prophylaxeprogramm sichert ein dauerhaftes Ergebnis. Wir hoffen, Ihnen hat unser Podcast gefallen und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal.